Ja, es ist schön, dass wir wieder einen gemeinsamen Abend haben dürfen, wo wir über den Sabbat nachdenken, den Segen des Sabbats. Ich bin Pastor in Mannheim und als Pastor ist es manchmal schwierig, so mit den ganzen Erwartungen zurechtzukommen. Ich muss Ihnen gestehen, es ist nicht möglich, alles zu schaffen, was man schaffen müsste. Ich weiß nicht, ob es hier so anders geht, Björn. Die haben die Erwartungen und die möchten gerne das haben und der Altenclub möchte, dass man da etwas tut und die Pfadfinder möchten, dass man da noch mitmacht und der muss noch besucht werden und hier muss noch ein Bericht geschrieben werden und dann muss noch alles Mögliche, dann kommt eine Beerdigung dazwischen und es ist alles, man schafft das nicht. Das heißt, man muss immer gucken, wie kann man seine Zeit optimal einteilen, dass man das Wichtigste vom Dringenden unterscheidet und auch noch guckt, wie das alles so funktioniert. Und ich bin ja nicht allein im Bezirk, ich habe noch einen jungen Mitarbeiter, der heißt Markus Jenkner. Bis vor einem Jahr war das der Eugen Hartwig, der kommt hier auch irgendwo aus Lahr, glaube ich, ursprünglich. Und die jungen Mitarbeiter lernen das auch, kriegen es auch irgendwann ganz schnell mit. Wenn sie anfangen, dann haben sie meistens noch einen leeren Terminkalender, aber so nach einigen Wochen und Monaten wird der immer voller und immer voller und irgendwann haben sie das gleiche Problem, dass sie nicht mehr alles schaffen, was da drin ist. Und was machen sie dann? Die fangen an, ihren freien Tag damit vollzustopfen. Das ist immer so. Montags ist auch sein freier Tag, wie meiner auch. Montags machen wir immer frei für die Familie. Und wenn wir uns am Dienstag dann treffen, Dienstagvormittag, und ich frage dann, ja, Markus, wie war es denn gestern, dein freier Tag? Er sagt, da war noch so das und das noch zu machen und hier musste ich noch und so weiter. Und er sagt, ja, sag ich, das kenne ich. Ja. Und dann sage ich immer Folgendes. Ich verbiete dir, am Montag zu arbeiten. Du darfst nicht mehr am Montag arbeiten. Warum? Denn wenn du das nicht machst, wenn du den Tag nicht bewusst nimmst und den frei machst von den dienstlichen Dingen, dann wirst du das ganze Leben keinen freien Tag mehr haben. Und dann bist du irgendwann kaputt. Im Burnout oder wo auch immer. Und das möchte weder Gott, noch ich, noch die Gemeinde, noch sonst jemand. Deswegen ist es wichtig, dass du den freien Tag nimmst, auch wenn dringende Dinge anliegen. Manches muss halt warten. Meistens klappt es dann auch einigermaßen. Ja, also ich selber gucke immer, und deswegen gucke ich auch für meine Mitarbeiter, dass sie wirklich diesen freien Tag nehmen. Und das Gleiche macht Gott mit uns auch. Weil Gott weiß, dass wir vergesslich sind, weil Gott weiß, dass wir manchmal, wenn es dringend wird oder wenn es wichtig wird, dass wir dann doch manches anders machen, als wir es gerne machen würden oder sonst prinzipiell machen, hat er nicht nur gesagt, hier hast du einen Sabbat, wo du frei hast, wo du dich ausruhen kannst. Gott weiß genau, er kennt uns Menschen. Er weiß genau, wenn er uns nur einen Sabbat gibt als Angebot und sagt, okay, wenn du willst, kannst du frei machen, dann würden wir Menschen doch nicht frei machen. Deswegen hat Gott gesagt, nein, das ist kein Angebot, das ist ein Gebot. Ich gebiete dir, dass du frei machst, damit wir wirklich frei machen, damit wir wirklich uns ausruhen. Und deswegen, wenn Gott das als Gebot sagt, dann ist das etwas, was er sagt, damit es uns gut geht, damit wir wirklich danach handeln. Der Segen des Sabbats. Der Sabbat ist ein Tag der Ruhe. Unsere heutige Zeit ist voller Hektik. Wir brauchen Zeiten des Ausruhens. Man versucht heute, immer mehr in immer weniger Zeit zu packen. Das fängt an im Berufsleben. Früher haben die Betriebe, wenn sie Gewinn gemacht haben, Menschen eingestellt, weil man mehr zu tun hat und dann braucht man mehr Leute, die dann auch mehr arbeiten und dass man wachsen kann. Macht man heute nicht mehr. Ich weiß noch, vor einigen Jahren, als noch Josef Ackermann, der Chef war von der Deutschen Bank, hatte er mal gesagt, bei einem Jahresbericht Im letzten Jahr hat die Deutsche Bank 5 Milliarden Euro Gewinn gemacht und wir werden 15.000 Mitarbeiter entlassen, damit wir im nächsten Jahr noch mehr Gewinn machen. Das ist so die Gewinnmaximierung der heutigen Betriebe. Und ich habe mich gefragt in dem Moment, was ist mit den Mitarbeitern, die dort erst sitzen? Wenn er 15.000 Leute entlassen will, die haben ja nichts getan, die haben ja was gemacht. Und wer macht jetzt das, was die gemacht haben? Das müssen doch die anderen mitmachen, oder? Und haben die anderen denn schon zu wenig gehabt? Haben die Hälfte der Zeit nur rumgesessen? Nein. Sicherlich kann man manches vielleicht ein bisschen einsparen durch Technik, durch irgendwelche Dinge, aber es läuft auch meistens so, dass die Arbeit neu aufgeteilt wird und jeder muss noch mehr machen, als er bis jetzt gemacht hat. Und die Menschen werden immer mehr ausgequetscht und man wundert sich, dass immer mehr Menschen im Burnout landen. Manche nehmen ihre Arbeit noch mit nach Hause, damit sie zu Hause das noch, was sie im Büro nicht geschafft haben, fertig machen. Ja. Das gleiche auch im Alltag, dass wir immer mehr erleben, wie wir versuchen, je schneller unsere Maschinen werden, unsere Autos werden, desto weniger Zeit haben wir. Früher war es noch so, meine Großmutter hat erzählt, wenn sie Wäsche gewaschen haben, dann war das ein Waschtag. Die brauchten einen ganzen Tag. Die mussten morgens heizen, Feuer heiß machen, dann mussten den Kessel heißes Wasser machen und dann musste man dann da Waschpulver rein, die Wäsche rein und dann teilweise noch am Waschbrett da ein bisschen rubbeln und so. Das dauerte einen ganzen Tag. Heute, wie viel Zeit braucht man zum Wäschewaschen? Die Maschine rein, Programm einstellen, Waschpulver rein und die Wäsche und ich kann was anderes in der Zeit machen. Natürlich braucht es auch Zeit, keine Frage, auch der Wäsche aufhängen nachher wieder. Also, aber je mehr wir zeitsparende Maschinen haben und je schneller wir vom Auto von irgendwo hinkommen, früher hätte ich, wenn ich von Heppenheim hierher gefahren wäre, hätte ich vor 100 Jahren, hätte ich dann vielleicht den ganzen Tag gebraucht, bis ich hier gewesen wäre. Heute setze ich mich ins Auto und wenn die Straße frei ist, dann bin ich in 1,5 Stunden hier. Aber trotzdem haben wir weniger Zeit. Das ist irgendwie paradox. Warum? Weil wir trotz der ganzen zeitsparenden Maschinen immer mehr tun wollen, uns immer mehr vornehmen. Und viele schaffen das selbst im Urlaub nicht mehr, ruhig zu werden. Dann laufen sie von hier und dort irgendwo und zücken nur ihre Kameras, machen überall Bilder. Und sehen gar nicht mehr, was sie überhaupt fotografiert haben. Zu Hause sehen sie, ach, da war ich ja gewesen, das habe ich ja fotografiert. Ja. Zeit. Zeit zu haben, einfach mal sich hinzusetzen. Als ich in Mosambik war, habe ich die Menschen teilweise beneidet. Ich hatte dort eine Evangelisationsreihe über die Bibel, über Gott. Aber das Leben geht dort viel langsamer. Wenn man sagt, der Vortrag beginnt um 18 Uhr, naja, okay, dann sind um 18 Uhr vielleicht 3 oder 4 Leute da. Und da hat man Zeit, da setzt man sich hin und wartet. Und dann kommen um 18.15 Uhr kommen dann so die Ersten und 18.30 Uhr sind dann so der halbe Saal voll und so 18.45 Uhr ist, ja, sind dann alle da. Ja, das ist halt so. Das hat natürlich auch seine Nachteile, ne? Wenn man jetzt irgendwo anfangen will, weiß man nicht, wann fängt man jetzt an? Wann sind sie denn jetzt da? Ja. Aber andererseits haben die keine Hektik. Ja. Wenn sie mit jemandem sprechen, dann sprechen sie halt. Und wenn man sagt, ja, ich habe einen Termin, ach ja, komme ich schon noch hin. Ja. Es ist auch ein Segen, wenn man nicht ständig unter Druck steht. Gott sagt im 4. Gebot, wir haben gestern darüber gesprochen, über das 4. Gebot, das Sabbatgebot, und ich möchte es hier nochmal vorlesen. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und ruhte am 7. Tage. Und darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Hier haben wir nochmal die Begründung, warum wir den Sabbat halten sollen. Haben wir gestern darüber gesprochen, weil Gott die Welt geschaffen hat. Und Gott hat die Zeit mitgeschaffen. Jemand hat mal das Sprichwort gesagt, Gott hat die Zeit geschaffen, aber von Eide hat er nichts gesagt. Gott hat den Sabbat geschaffen und deswegen hat er auch gesagt, im vierten Gebot sagt er, 6 Tage sollst du arbeiten und am 7. Tag ruhen. Übrigens, das Sabbatgebot ist nicht nur ein Ruhegebot, es ist auch ein Arbeitsgebot. Da steht, 6 Tage sollst du arbeiten, steht da. Ja. Aber am 7. Tag sollst du ruhen. Das heißt, Gott gebietet uns zu ruhen. Warum? Weil er weiß, dass uns das gut tut, dass wir das brauchen. Der Mensch ist dazu angelegt, dass er zwischen Tätigsein und Ausruhen wechselt. Das ist im Tagesablauf, dass wir den tagsüber arbeiten, tätig sind, nachts ruhen. Sollte man jedenfalls. Wir haben den Wochenrhythmus. 6 Tage arbeiten, 1 Tag ruhen. Und wir haben den Jahresrhythmus, dass wir das Jahr hindurch arbeiten und im Urlaub an den Feiertagen ruhen. Auch die Israeliten hatten das. Gott hat auch ihnen Feiertage gegeben. Laubhüttenfest und Passafest und Versöhnungstag und all die jüdischen Feiertage. Und wenn man die zusammenzählt, kommt man auch ungefähr so auf 3-4 Wochen Urlaub, den sie hatten im Jahr. Wir brauchen diesen Wechsel zwischen Arbeit und Ruhe. Deswegen, Gott sagt uns, Gott sagt ihnen, spannen Sie aus. Der Sabbat ist dafür da, dass sie nicht arbeiten. Gott sagt uns, ich verbiete ihnen zu arbeiten am Sabbat, weil er uns liebt, weil er möchte, dass wir zur Ruhe kommen, weil er weiß, wenn er uns nur bittet, nur bitte mach doch mal, sagen wir, ach, ich habe gerade heute so viel zu tun, geht nicht. Deswegen sagt er, es ist mein Gebot. Spann aus. Gott sagt, ich möchte, dass du dich wieder erholen kannst, dass du auftanken kannst. Entschleunigen Sie Ihr Leben. Es gibt momentan sehr viele Bücher, die uns das nahebringen sollen. Simplify Your Life oder andere Bücher, die uns zeigen und sagen, dass wir, wenn wir einen Schritt zurückgehen, wenn wir weniger machen, mehr erreichen können. Nicht die Menge ist immer das, was zählt, sondern manchmal die Qualität. Der Sabbat hilft, dass wir vom Alltag, von den 6 Tagen Abstand bekommen. Deswegen sagt Gott, wir sollen all die Dinge, die im Alltag uns beschäftigen, am Sabbat ruhen lassen, zur Seite legen. Und wenn wir Abstand davon haben, dann können wir viel besser unser Leben wieder neu überdenken, neue Ziele ausrichten und mit neuer Kraft am Sonntag die Arbeit wieder angehen. Sammeln Sie Kraft in der Ruhe. Gott hat gesagt, seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Satan schafft es, die Menschen Tag und Nacht zu beschäftigen, ständig was zu tun. Und wenn sie nichts zu tun haben, dann sitzen sie vor dem Fernseher. Und wenn sie kein Fernsehen haben oder wollen, dann sitzen sie vom Internet. Und man ist ständig irgendwo dabei, sich zu beschäftigen, was zu tun. Weil er weiß, wenn ein Mensch zur Ruhe kommt, mal nichts tut, mal über sein Leben nachdenkt, dass dann Fragen aufkommen wie, wozu lebe ich? Woher komme ich? Wozu bin ich da? Gibt es einen Gott? Wenn es einen Gott gibt, wo ist dieser Gott? Wo finde ich ihn? Und deshalb versucht er, das zu verhindern, dass die Menschen das tun. Gott möchte uns auch in die Stille führen. In der Stille liegt die Kraft. Und gerade in der Stille, auch im Gebet, in der Gemeinschaft mit Gott, finden wir Ausrichtung, Kraft für unser Leben. Und der Sabbat ist dafür da, dass Gott sagt, hier hast du einen Tag, wo du Stille hast, Ruhe hast, Kraft bekommst. Als ich Abitur gemacht habe, das war in Darmstadt auf der Marienhöhe, dort, naja, vor dem Abitur muss man viel lernen. Und naja, ich habe mit meinen Freunden, mit meinen Kommilitonen zusammen gelernt, wir haben uns zusammengesetzt und so weiter. Und einige von denen haben dann auch samstags, Sabbats gelernt. Und ich habe gesagt, nein, mache ich nicht. Für mich ist der Sabbat Ruhetag. Am Sabbat von Freitagabend bis Samstagabend lerne ich nicht. Da schalte ich ab, mache ich andere Sachen. Und ich habe gemerkt, wenn ich einen Sabbat nicht gelernt habe, da war mein Kopf wieder so frei, dass ich am Sonntagmorgen mit einer Intensität lernen konnte, die ich in der Woche nicht hatte. Und ich habe nicht weniger lernen können als meine Mitschüler, die auch am Sabbat gelernt haben. Ich habe deutlich gemerkt, dass das etwas hilft, Abstand zu bekommen, Pause zu machen, Kraft in der Ruhe zu bekommen. Entfliehen Sie der Hektik. Königin Elisabeth I. hat einmal gesagt, ein Königreich für eine Handvoll Zeit. Sie hatte ein Königreich, das hat sie jemandem angeboten, wenn sie nur eine Handvoll Zeit haben könnte. Gott schenkt uns Zeit. Gott schenkt uns Zeit, den Sabbat. Qualität. Und das ist eine Zeit, wo Gott sagt, bitte nicht arbeiten, nicht deine Geschäfte machen, nicht einkaufen, nicht die ganzen Dinge, die dich die Woche hindurch beschäftigen, sondern Gott sagt, es ist meine Zeit. Der Sabbat gehört Gott. Gott hat den Sabbat geheiligt. Es ist sein Tag. Deswegen möchte Gott am Sabbat mit uns Gemeinschaft haben und er möchte uns Kraft schenken für unser Leben, für unseren Alltag. Und das kann man spüren. Und diesen Segen, den Gott auf den Sabbat gelegt hat, den hat er nur auf den siebten Tag gelegt. Wir können natürlich auch am anderen Tag frei machen, so wie ich am Montag freien Tag habe. Aber diesen Segen, dieses Auftanken, das erlebe ich auch am Sabbat. Besonders nur am Sabbat. Gott will dein Glück. Und deshalb sagt er, gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Zweitens, der Sabbat ist ein Tag der Familie. Mal ehrlich, wie viel Zeit verbringen Sie am Tag im Gespräch mit Ihrer Frau, mit Ihrem Mann? Wie viel Zeit verbringen Sie mit Ihren Kindern? Mein Vater war auch Pastor. Und ich weiß, wie das so ist, wenn der Vater ständig unterwegs ist. Und als wir dann so in einem bestimmten Alter waren, hat mein Vater eine Entscheidung getroffen. Und die fand ich gut. Er hat nämlich gesagt, einmal in der Woche machen wir Familienabend. Da bin ich für die Familie da. Und da konnten wir Kinder uns wünschen, was wir an dem Abend machen. Und da haben wir das zusammen gemacht als Familie. Das war was Schönes. Und noch etwas. Am Freitagabend ist ja Sabbatanfang. Wenn die Sonne untergeht, im Winter ein bisschen früher, im Sommer ein bisschen später. Und am Freitagabend war mein Vater immer da. Das war Familienabend. Und der Freitagabend, ich erinnere mich bis heute noch, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit, der Freitagabend war der schönste Abend in der ganzen Woche. Warum? Nicht nur, weil mein Vater dann da war, sondern da war etwas Besonderes, eine besondere Atmosphäre. Meistens haben wir dann, ja, nicht nur meistens, wir haben immer, jedes Mal haben wir eine Andacht gemacht, also wir haben zusammen gesessen, wir haben zusammen gesungen, dann eine Andacht, etwas gelesen oder etwas erzählt, was für uns Kinder so war, dass wir es verstehen konnten, dass es für uns etwas Gutes war. Das heißt, ungefähr so 20 Minuten, war das vielleicht eine halbe Stunde. Dann haben wir beim Abendbrot, hat meine Mutter dann immer eine besondere Tischdecke draufgetan, das gute Geschirr hingestellt, Kerzen dazugestellt. Wir hatten dann besonderes Essen. Meistens gab es dann, ich weiß nicht genau, was es war, einen Joghurt oder Brötchen oder irgendetwas in diese Richtung. So war der Freitagabend immer etwas Besonderes. Etwas, was uns eine besondere Atmosphäre geboten hat. Meistens weiß ich auch noch, dass ich habe gerne mit Kerzen gespielt. Ja, dass wir dann, die Kerzenstummel habe ich dann immer genommen und habe dann, als ich dann kleiner war, dann irgendwelche eigene Kerzen daraus gebaut und gebastelt. Aber es war so eine Zeit, wo, wenn manchmal am Freitag oder am Donnerstag Hektik war, auf einmal eine Ruhe über das Haus kam. Alle waren auf einmal entspannt. Es war eine positive Atmosphäre. Es war schön zusammen. Sabbatanfang. Tag der Familie. Deswegen ist das Gebot auch, wir haben es eben gelesen, dass es heißt, aber am siebten Tag, 2. Mose 20, Vers 10, ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd. Das heißt, Gott sagt, auch die Kinder sollen mit dir ruhen. Auch sie sollen frei sein von ihren Belastungen. Auch Kinder haben Belastungen. Schule, Hausaufgaben, Instrumente üben und lernen und was es auch alles gibt. Sportvereine oder was auch immer. Auch Kinder sollen Abstand bekommen davon. Manchmal ist heute ein Terminkalender von Kindern manchmal genauso voll wie von Erwachsenen. Ist nicht gut. Auch Kinder müssen Freiraum haben zum Spielen. Und Gott sagt, am Sabbat sollen auch die Menschen, die zu dir gehören, für die du Verantwortung hast, sollen und dürfen auch ruhen. Und zwar auch gerade aus dem Grund, damit ihr gemeinsam Zeit auch habt. Man hat ausgerechnet, dass in Deutschland im Durchschnitt Ehepartner zusammen 5 bis 6 Minuten zusammen reden, kommunizieren. Und wenn man am Tag im Durchschnitt 5 bis 6 Minuten kommuniziert, dann ist die Frage, wie tief gehen denn die Gespräche? Es geht meistens um die Frage, gehst du zum Einkaufen? Ja, ich bin jetzt hier und ich bin jetzt da, kannst du mir das noch besorgen? Ja, und das musst du nach denen noch anrufen? Ja, und das war's denn, da waren wir die 5 Minuten schon voll. Wann haben wir mal Zeit, zusammen zu reden? Gott sagt, wenn die ganze Familie frei hat, Ruhe hat, wenn sie nicht arbeiten darf, dann ist die Zeit frei. Frei, miteinander zu reden. Das ist so wichtig. In der Eheberatung habe ich gemerkt, wenn man aufhört, miteinander zu reden in der Ehe, dann fängt man irgendwann an, nur noch nebeneinander herzuleben, weil die Berührungspunkte immer weniger werden. Und irgendwann hat man sich so weit auseinandergelebt, dass man sagt, wir verstehen uns nicht mehr. Wir sind uns nicht böse, wir haben keinen Streit, aber wir verstehen uns nicht mehr. Jeder hat sein Leben. Und dafür muss man unbedingt Zeit haben füreinander. Zeit für die Familie. Zeit für die Kinder. Wenn wir keine Zeit für die Kinder haben, dann haben andere Leute Zeit für unsere Kinder. Und dann werden die, die Zeit für unsere Kinder haben, auch mehr Einfluss auf sie haben. Der Fernseher hat immer Zeit für die Kinder. Die Frage ist, was ist Ihnen wichtig in Ihrem Leben? Vielleicht kennen Sie dieses Modell. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind wichtig und nicht dringend. Es gibt Dinge in unserem Leben, die sind weder wichtig noch dringend. Es gibt manche Dinge, die sind nicht wichtig und doch dringend. Und manche Dinge sind wichtig und dringend. Wenn Sie von der Arbeit nach Hause kommen und zu Hause sitzen und Sie haben noch einige Dinge zu erledigen, was machen Sie zuerst? Welches von diesen vieren? Rechts oben. Meistens macht man die Dinge, die wichtig sind und dringend sind. Richtig. Also die Dinge, die ich für wichtig ansehe und die auch dringend geworden sind. Und wenn ich die erledigt habe, was mache ich dann? Meistens macht man dann die Dinge, die nicht so wichtig sind, aber doch dringend sind. Weil einfach die Dringlichkeit da ist. Man, die Dinge hier unten, die kann man sowieso weglassen. Was nicht wichtig ist und nicht dringend ist, kann man ruhig irgendwo sein lassen. Das Problem ist, dass wir manche Dinge, die in unserem Leben sehr wichtig sind, aber keine Dringlichkeit haben, das sind die links oben, dass wir die vor uns herschieben. Zum Beispiel für die Gesundheit sorgen. Wir wissen, es wäre gut, jeden Tag spazieren zu gehen, Bewegung zu haben. Das ist wichtig, oder? Ist das dringend? Nein. Steht niemand da und sagt, wenn du jetzt nicht gegangen bist, dann kriegst du aber... Nein, es steht niemand da, der Druck macht, dass ich spazieren gehe. Und weil es nicht dringend ist, aber trotzdem wichtig ist, sagen wir, naja, kann ich auch morgen danach machen. Wenn ich heute keine Zeit habe, mache ich es morgen. Wenn ich morgen keine Zeit habe, mache ich es übermorgen. Und irgendwann geht es halt schon. Das heißt... Aber irgendwann werden die Dinge, wenn wir sie nicht tun, werden die irgendwann dringend. Nämlich, wenn ich nie laufen gehe und ich dann irgendwelche Krankheiten bekomme, dann wird das auf einmal dringend. Deswegen sollten wir uns überlegen, wo sind in meinem Leben Dinge, wo ich Weichenstellungen vornehmen muss, wo ich Ziele in meinem Leben, Prioritäten in meinem Leben neu ordnen muss, wo in meinem Leben Dinge wichtig sind, die ich ständig hinten anstelle und vernachlässige. Der Sabbat ist dafür da. Der Sabbat ist dafür da, dass ich Zeit habe. Zeit habe, dass ich all die ganzen Dinge, die mich beschäftigen in der Woche, zur Seite stelle. Und dass ich über die Dinge nachdenken kann, die wichtig sind. Dass ich einen Spaziergang machen kann. Dass ich Zeit für die Familie habe. Zeit für die Familie. Es ist wichtig, oder? Würden wir also hier oben ansiedeln. Ist das dringend oder ist das nicht dringend? Also, wenn niemand was sagt, ist es nicht dringend. Aber wenn jetzt die Tochter ständig am Schleppen hängt und sagt, jetzt hat man Zeit für mich, guckt immer bei mir, ja, dann wird es irgendwann mal dringend. Und wenn das Kind irgendwann sagt, wer ist denn der fremde Mann, der da reinkommt, dann ist es ganz dringend geworden. Ja. Das heißt, Zeit für die Familie zu haben, ist wichtig. Und der Sabbat ist dafür da, dass wir uns die Zeit nehmen. Auf einmal ist sie da. Die Zeit ist da am Sabbat für die Familie. Oder auch andere Dinge. Wie zum Beispiel gerade diese Gesundheitsprinzipien. Genügend Bewegung, frische Luft, Sonnenschein, Wasser trinken, Ruhe. Das sind alles Dinge, die wichtig sind für unsere körperliche Fitness. Das sind alles Dinge, die wichtig sind, aber die meisten nicht dringend sind. Und am Sabbat haben wir Zeit dafür. Wir sollten es eigentlich immer ein bisschen Zeit dafür haben. Aber manchmal haben wir sie nicht und dafür sagt Gott, jetzt stopp, Pause, jetzt ist Zeit dafür. Deswegen sollten wir überlegen, wenn wir überlegen, was wir am Sabbat tun oder nicht tun, sollten wir überlegen, was hilft mir, die wirklich wichtigen Dinge meines Lebens, Beziehung zu Gott, Beziehung zu meinem Nächsten, zur Familie, für meine Gesundheit. Das sind Dinge, die uns aufbauen und wo Gott seinen Segen dazu gibt. Wann haben Sie zum letzten Mal so richtig Zeit für Ihre Familie gehabt? Im Urlaub? Der Sabbat ist dafür da. In 3. Mose 23, Vers 32 heißt es, ein feierlicher Sabbat soll er euch sein. Am Abend sollt ihr diesen Ruhetag halten, vom Abend an bis wieder zum Abend. Deswegen, Der Beginn des Sabbats und das Ende des Sabbats sind besondere Schaltstellen. Da sollte man Zeit haben füreinander. Am Freitagabend Zeit haben. Übrigens, wenn Sie noch nie einen Freitagabend, einen Sabbatanfang erlebt haben, dann gebe ich mir Ihnen einen Tipp. Sprechen Sie irgendjemanden hier an im Raum und sagen, wie feiern Sie denn den Sabbatanfang? Kann ich mal mit Ihnen zusammen Sabbatanfang erleben? Sabbatanfang, Freitagabend, Sabbatanfang, kann man nicht erklären. Geht nicht. Man kann es nur erleben. Deswegen, dass Sie irgendjemanden fragen und sagen, wie ist das, kann ich mal mit Ihnen einen Sabbatanfang? Das muss ja nicht unbedingt jetzt morgen sein, das kann ja auch nächste Woche sein oder übernächste Woche sein, dass man mal einen Sabbatanfang zusammen erlebt. Wie ist das? Deswegen ist es so, dass der Tag davor, der Freitag heißt in der Bibel Rüsttag. Nicht, dass man sich aufrüstet zum Krieg, sondern dass man sich zurüstet für den Sabbat. Vorbereitung. Da sollte man schauen, dass man all die wichtigen Dinge erledigt hat, so Haus geputzt und Wäsche gewaschen oder vielleicht auch Essen vorgekocht und dass man so ein bisschen alles schon vorbereitet hat, dass man den Sabbat wirklich Zeit hat, dass man eingekauft hat und alles bereit ist. Und dass man dann, wenn Freitagabend kommt, die Sonne untergeht, dass man dann fertig ist. Dass der Fernseher aus ist, die Zeitung in ihrer Schublade liegt, dass man dann Zeit füreinander hat. Zum Reden, für die Andacht, Beziehung zu Gott, zum Singen. Genauso auch am Sabbatabend, wenn die Sonne wieder untergeht, dass man den Sabbat verabschiedet. Dass man bewusst, wenn der Sabbat beginnt, ein Zeichen setzt und wenn der Sabbat endet, wieder ein Zeichen setzt, um zu zeigen, jetzt ist Sabbat Schluss. Deswegen ist das auch etwas, wenn man auch am Sabbatschluss eine Andacht hat, zusammen nochmal überlegt, dankbar ist für den Sabbat, für den Sabbatsegen, sich mal in Erinnerung ruft, was haben wir heute erlebt, was war denn schön, gemeinsam in der Familie. Ja. Sabbatanfang, habe ich eben schon mal geschildert, sollte man Andacht haben, die ganze Familie sollte dabei sein, Kerzen dabei, der Tisch schön gedeckt, ein besonderes Essen. Übrigens auch am Sabbatmittag sollte man auch. Man sollte kein großes Essen machen, was viel Zeit braucht, sondern ein einfaches Essen, was aber besonders ist. Das gute Geschirr sollte da sein, eine besondere Sabbatatmosphäre. Und das ist etwas, was gerade Kinder das ganze Leben nicht vergessen. Manchmal ist es so, dass Kinder am Sabbatnachmittag ein Problem haben. Nämlich, man war vielleicht vormittags im Gottesdienst, man kommt nach Hause, man isst zusammen und was geschieht dann? Dann haben die Eltern meistens das Bedürfnis, weil am Sabbat ein Ruhetag ist, auch auszuruhen. Und das machen sie so, dass sie sich halt ein bisschen hinlegen. Sabbatnachmittagsschlaf. Das ist auch nichts Verkehrtes. Man sagt am Sabbat auch, sich auch ein bisschen ausruhen. Obwohl man sollte am Sabbat nicht den Schlaf, den man in der Woche über versäumt hat, am Sabbat dann 5 Stunden nachholen. Das ist nicht unbedingt dafür gedacht. Ja? Aber dann ist das Problem, dass manchmal dann die Kinder, die Eltern haben sich hingelegt zum Schlafen und dann sitzen die Kinder da und sagen, was machen wir denn jetzt? Die Eltern haben gesagt, das darf ich nicht, das darf ich nicht, Fernsehen gucken darf ich nicht und das darf ich nicht, das darf ich nicht. Was machen wir denn jetzt? Und dann gucken sie auf die Uhr, in einer Stunde ist aber Schluss. Ja, hoffentlich ist bald die Stunde bald zu Ende. So sollte es nicht sein. Gerade wenn man Kinder hat, dann ist das ganz wichtig, dass man kreativ ist. Dass man nicht sich in die Kinder hineinversetzt und überlegt, was ist für die Kinder denn heute wichtig? Wenn es ein Familientag ist, sollte man Zeit für die Kinder haben. Wir haben extra deswegen, als unsere Tochter so alt war, die ist mittlerweile jetzt 24, da ist es nicht mehr ganz so, Aber als ich jünger war, haben wir dann Sabbatspiele gesammelt. Wir haben mittlerweile, ich glaube, so 100 Spiele. Also so schriftlich gesammelt im Computer oder auch wirklich echte Spiele, ja, oder andere Dinge. So wirklich Spiele, die auch für den Sabbat Sinn machen. Wo es um die Natur geht, um die Bibel geht oder andere Dinge, die irgendwo gemeinschaftfördernd sind. Die haben mit ihr Dinge unternommen, in der Natur draußen gewesen. Kinder lieben ja, die entdecken gern die Natur. Man muss kreativ sein, zu überlegen, was ist für die Kinder wichtig. Manchmal ist es auch nur wichtig, dass man für die Kinder da ist, mit ihnen gemeinsam etwas tut. Und dann ist es so, dass die Kinder dann denken werden, der Sabbat ist für mich der schönste Tag der Woche. Wenn aber die Eltern auch im Sabbat keine Zeit für mich haben, ist der Sabbat nicht der schönste Tag der Woche. Das ist so wichtig, wie man den Sabbatsegen Kindern vermittelt. Gott will dein Glück. Gott will deine Familie stärken, die Beziehungen untereinander stärken. Deswegen sagt er, hör auf zu arbeiten, mach Pause. Genieße den Sabbatsegen. Sabbat ist ein Tag der Beziehung mit Gott. Jesus sagt, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Die Gebote, die wir hier auch vorne stehen haben, sind nicht einfach so von Gott gegeben. Sie drücken unsere Liebe zu Gott aus. Und der Sabbat ist Zeit, wo wir auch Zeit für Gott und Zeit mit Gott haben. Eigentlich sollten wir die ganze Woche über Zeit für Gott haben. Aber manchmal geht das nicht so, wie wir es gerne möchten. Der Druck, der Alltag. Trotzdem ist der Sabbat dafür da, wo Gott sagt, 24 Stunden ist Zeit, wo ich mit dir Gemeinschaft haben möchte, besondere Gemeinschaft haben möchte. Lukas 4, Vers 16 heißt es, eines Tages kam Jesus wieder in seine Heimatstadt Nazareth. Am Sabbat ging er, wie gewohnt, in die Synagoge. Wo finden wir Gemeinschaft mit Gott? Wo ging Jesus hin? In die Synagoge. Das war damals der Gottesdienst. Ich denke, es ist gut, wenn man am Sabbat Gottesdienst zusammen hat. Wenn man dorthin geht. Weil man dort gemeinsam Gott begegnet. Unser Gottesdienst sieht so aus, dass wir zwei Teile haben. Im ersten Teil, in der ersten Stunde, haben wir Bibelgespräche in kleinen Gruppen. Jeder kann sich vorbereiten in der Woche auf ein bestimmtes Thema, sich da Gedanken darüber machen und dann tauscht man sich aus darüber. Es ist so wichtig, dass man sich austauscht über die Bibel. Was hast du denn erkannt? Was hat Gott denn zu dir gesagt? Was hast du denn darüber erlebt oder gemerkt? Und das, was man selber beiträgt, bleibt manchmal viel tiefer, als was man nur hört. Im ersten Teil haben wir das Bibelgespräch und im zweiten Teil ist dann die Predigt, wo man auch Gottes Wort hört, wo man gemeinsam singt, gemeinsam Erfahrungen hört, Gottes Wort hört. Es ist so wichtig, dass man sich gegenseitig im Glauben ermutigt, im Glauben stärkt. Der Gottesdienstbesuch war Jesus wichtig. Und er ging nicht nur einmal hin, sondern wie steht hier? Wie gewohnt, regelmäßig hat Jesus den Gottesdienst besucht. Im Gottesdienst begegnen wir Gott. Gott möchte uns begegnen. Und das ist ein besonderer Segen. Wir können natürlich auch, wie jetzt diese Woche, heute Abend und gestern Abend, können wir auch zu Versammlungen kommen und über Gott reden. Ist natürlich auch gut und richtig. Aber der Sabbat hat Gott dafür reserviert, dass er sagt, hier ist ein Tag, wo ich einen besonderen Segen gebe, wo die Beziehung zu Gott unter einem besonderen Segen steht. Und das kann man auch spüren und erleben. Am deutlichsten spürt man das zum Beispiel, wenn man Abendmahl hat oder wenn man Taufe hat. Die Gegenwart Gottes. Es ist so wichtig. Manchmal spüren wir gar nicht mehr, wie Gott gegenwärtig ist. Wir haben uns daran gewöhnt, in der Gottesferne zu leben. Deswegen, je enger wir mit Gott verbunden sind, je mehr wir im Gebet mit Gott, im persönlichen Gebet mit Gott verbunden sind, desto mehr werden wir auch seine Gegenwart, eine Versammlung am Sabbat im Gottesdienst spüren. Deswegen hat Gott uns auch die Gebote gegeben. Die Gebote drücken unsere Beziehung zu Gott aus. Ich möchte ganz kurz mal diese ersten vier Gebote, wo es um Gott geht, reflektieren und zeigen, was das mit uns und Gott zu tun hat. Viele sagen immer, die Gebote sind nur etwas, ja, was irgendwo statisch ist und was nur irgendwo, was wir tun müssen und was negativ gesehen wird. Das stimmt gar nicht. Die zehn Gebote sind der Ausdruck der Erlösung, der Liebe Gottes. Das erste Gebot: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Wie fängt Gott an mit dem ersten Gebot? Er stellt sich vor. Ich bin der Gott, der dich aus Ägypten, aus der Knechtschaft geführt habe. Natürlich, wir sind nicht in Ägypten gewesen, oder? In der Knechtschaft. Doch, sind wir doch. Nicht wörtlich, sondern übertragen. Ägypten ist ein Symbol in der Bibel für die Sünde. Wir alle waren in der Sünde gefangen. Und Gott sagt, ich bin der Gott, der dich erlöst hat. Ich habe dich erlöst aus der Knechtschaft der Sünde. Jesus sagt, ich bin für dich gestorben. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Als Jesus am Kreuz hing, auf Golgatha, und als er starb, ist er nicht gestorben an den Folgen der Kreuzigung. Nein. Als Jesus am Kreuz hing, hat Gott alle Sünden der ganzen Welt, alle Menschen, auch deine und meine Sünden, hat Gott auf Jesus gelegt. Und in Gottes Augen war Jesus in dem Moment der größte Sünder aller Zeiten. Und an den Folgen der Sünde ist Jesus gestorben. Er ist den Sündentod gestorben. Deswegen kann er uns auch vom Sündentod, vom ewigen Tod befreien. Und jeder Mensch, der das anerkennt, der das annimmt, der sein Leben Gott übergibt, der bekommt Befreiung seiner Sünde, Erlösung. Und Gott sagt, ich bin der Gott, der dich erlöst hat. Bevor Gott etwas von uns erwartet, sagt er, ich habe schon was für dich getan. Ich habe für dich aus Liebe zu dir mein Leben gegeben, damit du erlöst bist. Das ist Gott. Und dann sagt er, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das bedeutet, Gott sagt, ich möchte, dass du dich entscheidest, dass ich in deinem Leben den ersten Platz habe. Jesus sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir können nicht Gott dienen und dem Mammon. Gott sagt, ich möchte, dass du alles andere in deinem Leben mir unterstellst. Dass du keine anderen Götter hast. Was sind andere Götter? Damals gab es andere Götter, wie wir gestern gehört haben, Baal, Astarte oder was auch immer. Wir haben heute andere Götter. Götter dieser Zeit. Was uns im Leben wichtig ist, alles, was uns im Leben wichtiger ist als Gott, sind Götzen, Götter, die wir hier vielleicht in unserem Leben kultivieren. Und Gott sagt, entscheide dich für mich. Ich möchte mit dir eine Beziehung haben. Ich habe erstmal alles gegeben, damit du leben kannst, und jetzt möchte ich mit dir leben. Das zweite Gebot: Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen. Weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was im Wasser unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins dritte und vierte Glied an den Kindern derer, die mich hassen. Barmherzigkeit erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Was sagt Gott hier? Gott sagt, du sollst dir kein Bildnis machen und sie nicht anbeten. Nun, ich denke, niemand von uns wird heute in Gefahr stehen, irgendwo etwas hinzustellen, um das anzubeten. Obwohl, in manchen Kirchen wird es doch gemacht. Aber es sollten wir nicht. Deswegen haben wir auch bei uns in der Kirche, im Gottesdienstraum, keine Bilder, damit wir nicht in Gefahr sind, sie anzubeten. Aber es geht nicht nur um sichtbare Bilder. Gott sagt auch, du sollst dir kein Bild über mich in deinem Kopf machen. Es gibt viele Menschen, die haben bestimmte Gottesbilder, die aber falsch sind. Und ich habe bemerkt, dass die meisten Menschen, die Schwierigkeiten haben in ihrem Glaubensleben mit Gott, deswegen Schwierigkeiten haben, weil sie ein falsches Bild von Gott haben. Zum Beispiel, manche glauben, Gott ist ein böser Gott, der da oben sitzt und immer nur guckt, wo machen Menschen was falsch, und wenn sie das falsch machen, dann zack, und dann haut er ihm wieder irgendwo mit der Peitsche eins über. Und er freut sich daran, wenn er die Menschen schön quälen kann und immer wieder irgendwo, ja. Und was ist die Folge? Man hat Angst vor Gott und duckt sich und sagt, Wenn ich irgendwas erlebe, was negativ ist, denke ich, was habe ich wieder falsch gemacht, dass Gott mich schon wieder straft. Und dadurch hat man eine Verhaltensweise bekommt man und Angst vor Gott. Und man kann gar nicht seinen Glauben in Frieden leben. Es gibt andere Menschen, die sagen, naja, Gott ist da oben wie so ein alter Opa, der nicht mal so genau sehen kann und der dann vielleicht auch, wenn wir was tun, weil er uns ja liebt, der dann auch fünfe gerade sein lässt. Hauptsache, ich sage ja zu ihm und dann passt das schon alles. Und was ist die Folge? Die Folge ist, dass die Menschen sich für Jesus entscheiden, ja sagen zu Gott, aber dann leben sie, wie sie wollen. Sie leben ihr altes Leben weiter. Mit all den Schlechtigkeiten und all dem Ganzen, was wir nicht tun sollen. Deswegen sagt Gott, du sollst dir kein Bild machen von mir. Gott sagt, nimm mich so, wie ich bin. Je mehr wir in der Bibel lesen, je mehr wir Gott kennenlernen, desto mehr werden wir ihn so sehen, wie er wirklich ist. Seine Liebe, seine unendliche Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Güte, aber auch seine Gerechtigkeit, dass er Sünde nicht gutheißen kann, dass Gott den Sünder liebt, aber die Sünde hasst. Manchmal sind wir Menschen andersrum. Wir lieben die Sünde und hassen den Sünder. Gott ist Liebe. Er liebt jeden, auch den größten Sünder liebt er. Aber was er tut, die Sünde, mag er nicht. Deswegen sagt Gott, mach dir kein Bildnis. Er sagt, ich möchte mich dir offenbaren, so wie ich bin, damit wir eine gute Beziehung haben können, damit du in deinem Innersten frei werden kannst, frei von Zwängen, frei von falschen Vorstellungen, frei werden. Das dritte Gebot. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gott sagt, wir sollen seinen Namen nicht missbrauchen. Das heißt einmal, dass wir seinen Namen nicht einfach so aussprechen, wie manche so sagen, oh Gott, nein, das ist, dass wir Gott anreden, aber es geht noch mehr. Manche missbrauchen Gottes Namen, indem sie im Namen Gottes Dinge tun, die Gott gar nicht will. Zum Beispiel im Mittelalter. Im Mittelalter hat die Kirche andere verfolgt im Namen Gottes. Übrigens, Verfolgungen kommen selten von Menschen, die gottlos sind. Die meisten Verfolgungen und Religionsunterdrückungen kommen von sogenannten guten Menschen, die andere zwingen wollen, so gut zu sein, wie sie gut sind. Die Druck ausüben. Und die dann auch noch sagen, im Namen Gottes tue ich das, dass du so sein musst, wie ich bin. Das finden wir im Islam, im Christentum, überall. Gottes Namen nicht missbrauchen. Das bedeutet, wir sollen Ehrfurcht vor Gott haben. Gott ist nicht nur der nahe Gott, der uns nahe gekommen ist, der für uns gestorben ist, der unser Bruder geworden ist. Gott ist auch der Herr des Universums, der Schöpfer dieser Welt. Gott, wir sollen Ehrfurcht vor ihm haben. Und wir sollen nicht Gott vor unseren Karren spannen. Gott möchte mit uns eine Beziehung haben. Deswegen sagt er im ersten Gebot, ich möchte der einzige Gott sein, an der ersten Stelle stehen. Im zweiten Gebot sagt er, ich möchte, dass du mich echt erkennst, wie ich bin. Dass du mehr und mehr mich wirklich erkennst, durch die Beziehung zu ihm. Im dritten Gebot sagt er, ich möchte, dass du nicht mich missbrauchst, meinen Namen missbrauchst. Weil ich dich liebe, weil ich mit dir eng, weil ich dir vertrauen möchte und du mir. Und im vierten Gebot sagt Gott, ich möchte Zeit mit dir haben. Sabbatgebot. Weil Gott weiß, dass Beziehungen Zeit brauchen, sagt er, wir brauchen miteinander im ersten Gebot, dass du dich entscheidest, ich bin an der ersten Stelle, im zweiten Gebot, dass du offen bist für mich, mich kennenzulernen, im dritten Gebot, dass du mich respektierst und im vierten Gebot, dass wir Zeit haben. Deswegen ist Sabbat ein Tag der Gemeinschaft mit Gott. Die ersten vier Gebote, sind Gebote, die Gott uns gegeben hat, richtig. Und Gebote heißt auch, das ist ein Anspruch Gottes an uns, dass er sagt, ich befehle dir das. Aber es ist gleichzeitig, sind die Gebote der Ausdruck unserer Gemeinschaft mit Gott, unserer Beziehung zu Gott. Wie wir mit Gott leben können, wie unser Leben mit Gott aussieht, im Gebet, im Bibellesen, im Gehorsam, Gott anzunehmen. Das sind die ersten vier Gebote. Deswegen hat Gott den Sabbat gegeben als einen Tag der Gemeinschaft mit Gott. Gott will dein Glück und er weiß, wenn wir mit ihm Gemeinschaft haben, dass das für unser Leben wichtig ist. Den wirklichen inneren Frieden haben wir nur, wenn Gott in unserem Herzen ist. Sabbat, ein Tag der Freude. Gott möchte, dass wir uns freuen. Jesus sagt, der Sabbat ist für den Menschen geschaffen und nicht der Mensch für den Sabbat. Deswegen sollten wir am Sabbat überlegen, was können wir tun, dass wir Freude haben. Natürlich hat Gott Dinge gesagt, die wir nicht tun sollen, aber er hat auch Dinge gesagt, die wir tun sollen. Hier haben wir ein Beispiel, eine Geschichte in der Bibel, Markus Kapitel 3, Vers 1 bis 6. Als Jesus wie gewohnt zur Synagoge ging, war dort ein Mann mit einer verkrüppelten Hand. Seine Gegner warteten gespannt darauf, wie Jesus sich verhalten würde. Sollte er es nämlich wagen, auch am Sabbat zu heilen, so könnten sie Anklage gegen ihn erheben. Jesus rief den Mann mit der verkrüppelten Hand zu sich: Steh auf und komm hierher, damit alle dich sehen können. Dann fragte er die Anwesenden: Soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses? Soll man am Sabbat ein Leben eines Menschen retten oder soll man ihn zugrunde gehen lassen? Doch er bekam keine Antwort. Zornig sah Jesus einen nach dem anderen an, traurig über ihre Hartherzigkeit. Zu dem Mann aber sagte er: Streck deine Hand aus. Er streckte sie aus und die Hand war gesund. Da verließen die Pharisäer die Synagoge und trafen sich mit den Freunden und Anhängern des Königs Herodes. Sie berieten miteinander, wie sie Jesus töten könnten. Hier sehen wir, wie wahre Sabbatheiligung aussieht. Jesus hat übrigens den Sabbat nicht abgeschafft, indem er den Sabbat übertreten hat. Er hat ihn gar nicht übertreten. Sondern die Pharisäer hatten damals so viele extra Gebote aufgestellt über den Sabbat, dass sie den Sabbat entstellt hatten. Jesus, weil er den Sabbat selbst gegeben hat, konnte er auch am besten bestimmen und sagen, was man am Sabbat tun soll und was nicht. Und er sagt, der Sabbat ist dafür da, dass man Gutes tun soll. Jesus hat geheilt am Sabbat. Das ist keine Sünde gewesen. Er hat Menschen geholfen, Gutes getan, Leben gegeben. Was haben die Pharisäer gemacht am Sabbat? Haben die auch Gutes getan? Was steht hier? Sie berieten miteinander, wie sie Jesus töten könnten. Die haben am Sabbat einen Mord geplant. Es ist interessant, sie haben Jesus vorgeworfen, dass er den Sabbat übertritt. Er heilt und tut Gutes. Und was haben sie gemacht? Sie planen einen Mord und beschuldigen Jesus, er hat den Sabbat übertreten. Soweit kann es kommen, wenn Menschen versuchen, Gottes Gebote zu halten, aber keine Beziehung zu Gott haben. Die Pharisäer kannten Gott nicht. Sie kannten nur irgendwelche Schriften. Deswegen ist der Sabbat nur dann sinnvoll, wenn wir wirklich ihn verstehen als eine Beziehung zu Christus, eine Beziehung zu Gott. Dass wir mit Jesus leben. Im Jesaja 58 heißt es, Vers 13 und Vers 14, der Herr sagt: Achtet den Sabbat als einen heiligen Tag, der mir gehört. Entehrt ihn nicht dadurch, dass ihr ihn in euren Beschäftigungen nachgeht. Entweiht ihn nicht durch Reisen oder durch Arbeit oder irgendwelche Geschäfte. Betrachtet ihn nicht als eine Last, sondern als einen Anlass zur Freude. Dann werde ich selbst die Quelle eurer Freude sein. Über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren und ihr könnt den Ertrag des Landes genießen, das ich eurem Stammvater Jakob gegeben habe. Der Herr hat das gesagt. Was sagt Gott hier? Wir haben eine Verheißung und Bedingungen. Wir haben oftmals so, dass Gott uns Verheißungen gibt, das heißt Versprechen gibt, dass er sagt, ich verspreche dir das und das. Aber die Verheißungen haben oftmals eine Bedingung. Was ist hier die Verheißung? Gott sagt, ich möchte euch ein Anlass zur Freude sein. Ich selbst will die Quelle eurer Freude sein. Über alle Hindernisse lasse ich euch triumphieren. Ist das nicht was Schönes? Dass Gott uns Freude geben möchte, uns triumphieren lässt über unsere Hindernisse. Was ist die Bedingung? Die Bedingung ist, dass Gott sagt, schaut, dass ihr den Sabbat frei haltet von Reisen, von euren Beschäftigungen, von Arbeit, vom Einkaufen, von allen euren Dingen, die ihr so macht in der Woche. Und wenn ihr das macht, wenn ihr den Sabbat davon frei haltet, vom Alltag, dann werdet ihr erleben, dass der Sabbat ein Tag der Freude wird, des inneren Auftankens, der Freude an Gott. Hast du vielleicht manchmal den Eindruck, dass deine Beziehung zu Gott vielleicht ein bisschen nachgelassen hat? Dass du keine Freude mehr hast am Bibellesen? Halte den Sabbat, wie Gott ihn gesagt hat. Und wenn du das tust, wenn du den Sabbat so hältst, wie Gott es hier gesagt hat, in Jesaja 58, dann wird Gott dir die Freude in der Beziehung zu ihm wieder schenken. Du wirst es erleben. Es ist so. Gott erfüllt seine Verheißungen, wenn wir die Bedingungen erfüllen. Ein Tag der Freude. Gott will dein Glück. Er möchte dich glücklich machen. Der Sabbat ist ein Tag der Natur. Die Natur ist etwas, was uns gut tut. Jesus war am Sabbat mit seinen Jüngern draußen. In der Natur können wir aufatmen. Sabbat ist ein Tag, wo wir Zeit haben, die Natur zu betrachten. Das lässt unser Innerstes auftanken. Ruhe in der Natur. Es wäre übrigens gar nicht schlecht, wenn wir auch in der Natur wohnen würden. Ein Wohnen in ländlicher Gegend ist wirklich etwas Wichtiges, was einen hohen Standard hat. Wo in der Natur reine Luft ist, kein Lärm ist, ein bisschen Vogelgezwitscher, ein Bachrauschen, Meeresrauschen. Wenn Menschen sich erholen wollen, wo gehen sie hin? In die Diskothek? Warum erholt man sich da nicht in der Diskothek? Man geht in die Natur. Und Vogelgezwitscher und Bachplätschern ist so für die Nerven so etwas Wohltuendes, was Gott geschaffen hat. Sabbat ist ein Tag der Natur. Und auch mal die Natur von verschiedenen Seiten zu sehen. Wir erholen uns am Sabbat. Natur ist nicht nur Pflanzen und Bäume, Natur sind auch Tiere. Kinder haben von Natur aus einen Drang, Natur zu entdecken. Und genau das kann man am Sabbat so wunderbar ausnutzen, Natur zu entdecken. Und wenn wir die Natur anschauen, wie fantastisch, wenn man so am Meer steht und die endlose Weite sieht, oder auf einem Berg und vor sich die ganze Welt und andere Berge, dann kommt man sich zu klein vor. Und die Größe des Schöpfers, wie er alles so wunderbar gemacht hat, man staunt. Die Natur ist wirklich schön. Und wir sollen auch die Natur mal ein bisschen genauer betrachten, dass man mal guckt, wie sieht ein Marienkäfer denn wirklich aus? Wie viele Beine hat der denn? Wie viele Punkte hat der denn? Wie sehen seine Flügel denn aus? Mal eine Lupe nehmen, mal ein bisschen genauer hingucken. Die Natur entdecken. Naja, solche haben wir bei uns ein bisschen weniger in der Natur rumlaufen. Aber dass man einfach mal Freude hat daran. Oder an den Blumen. Wie ist eine Rose aufgebaut? Wie sieht die von innen aus? Es ist etwas Schönes, die Natur, in der Natur zu leben und zu erleben und zu entdecken. Es gibt so viele Dinge, die wir gar nicht wissen über die Natur. Mein Onkel, der war jemand, der konnte fast jeden Vogel erkennen an dem, wie er gezwitschert hat. Ich habe das bewundert. Hat er gesagt, da hinten, das ist gerade ein Bufing, das ist ein Rotkehlchen. Ein paar Vögel weiß ich auch, ja. Aber Der wusste fast alle Vögel. Wir sind manchmal heute schon so weit von der Natur entfernt, dass wir besser an den Motoren erkennen können, welcher Wagen da gerade vorbeifährt, ob es ein BMW oder ein VW ist, als dass wir erkennen können, was für ein Vogel gerade zwitschert. Die Natur ist wichtig für uns. An einem Sabbat ging Jesus mit seinen Jüngern durch die Getreidefelder. Unterwegs rissen sie die Jünger Ähren ab und aßen die Körner. Auch Jesus hat die Natur geschätzt. In der Natur können wir Gott als Schöpfer erkennen. Auch unseren Kindern zeigen, wie Gott die Natur schön gemacht hat. Für uns. Warum? Weil er uns liebt, weil er unser Glück möchte. Sabbat ist ein Tag der Befreiung. Übrigens, wir haben die 10 Gebote zweimal in der Bibel. Haben Sie das schon gewusst? Einmal haben wir in 2. Mose 20, wie wir eben gelesen haben. Wir haben nochmal die 10 Gebote in der Bibel, in 5. Mose 5. Auch das Sabbatgebot. Und da steht Folgendes. Den Sabbattag sollst du halten, dass du ihn heiligest, wie dir der Herr, dein Gott, geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Rind, dein Esel, all dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt, auf das dein Knecht und deine Magd ruhen gleich wie du. Denn du sollst daran denken, dass auch du Knecht in Ägyptenland warst und der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgerecktem Arm. Darum hat dir der Herr, dein Gott, geboten, dass du den Sabbattag halten sollst. Interessant. In 2. Mose 20, wie es hier steht, haben wir die Begründung für den Sabbat. Wir sollen den Sabbat halten, weil Gott die Welt geschaffen hat in 7 Tagen, in 6 Tagen und am 7. geruht hat. Hier haben wir eine andere Begründung. Wir sollen ruhen, weil wir Knechte in Ägypten waren und Gott uns da herausgeführt hat. Also ein Tag der Erlösung, der Befreiung. Gott sagt, ich habe dich erlöst und der Sabbat ist ein Zeichen dafür. Der Sabbat ist ein Zeichen dafür, dass Gott uns geschaffen hat, dass wir uns mit der Natur, mit der Schöpfung beschäftigen, aber auch mit der Erlösung. Dass der Sabbat dafür da ist, dass wir über die Erlösung nachdenken. Was hat Gott für uns getan? Warum ist das wichtig für uns? Dass wir ihn und die Erlösung nicht vergessen. Wenn wir den Sabbat halten, ist das manchmal nicht ganz einfach. Wir haben einige Erfahrungen gehört. Mein Großvater war im Dritten Reich im Konzentrationslager, im KZ, wegen seines Glaubens. Und er war auch Adventist, er hat den Sabbat erkannt und gehalten. Und da gab es ein Problem. Sie mussten dort Zwangsarbeit tun. Das mussten sie 7 Tage die Woche, auch am Sabbat. Aber er hatte sich entschieden, ich werde den Sabbat halten, ist egal wo. Ob es zu Hause ist, ob es bei der Arbeit ist, ob es im Gefängnis ist, ob es im KZ ist. Das Problem ist nur, wenn man im KZ sagt, ich arbeite am Sabbat nicht. Können Sie sich vorstellen, was das bedeutet? Folter und Tod. Er hat sich trotzdem entschlossen. Er hat gesagt, mir ist die Treue zu Gott wichtiger als mein Leben. Nach dem Text in Matthäus 6. Matthäus 6, dort steht, darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Und dann sagt er, trachtet zuerst nach Gottes Reich und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Was hat Gott verheißen? Wir sollen uns nicht Sorgen machen. Wenn wir Gott an die erste Stelle setzen und auch das, was er sagt und auch seinen Sabbat, dann wird er uns alles geben, was wir brauchen. Und das hat er gesagt, das mache ich. Wie hat Gott ihm geholfen? Das war erstaunlich. Mein Opa war ein Erfinder. Er hat zwischendurch, bevor er im KZ war, versucht, das Perpetuum mobile zu erfinden. Heute wissen wir, das geht nicht. Kann man beweisen, dass es nicht funktionieren kann. Aber er hat es trotzdem versucht. Aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall musste er am Sabbat dort im KZ an einer Maschine arbeiten. Die hat irgendwas produziert. Ich weiß nicht, was das war. Und jetzt war Folgendes, da er ein Erfinder war, hat er die Maschine so verbessert, dass er mit der Maschine mehr herstellen konnte, als was gefordert war. Also hat er die Maschine schneller laufen lassen, anders laufen lassen, dass er in der Woche, 6 Tage durch, mehr gemacht hat. Und am Sabbat hat er sich hingesetzt, die Maschine laufen lassen, ohne irgendwas, den ganzen Tag und hat nichts gemacht. Ausgeruht. Und am Abend hatte er sein Pensum erfüllt. So hat Gott ihm geholfen, dass er am Sabbat ruhen konnte, auch im KZ, und ihnen eine Lösung geschenkt. Übrigens, wenn Gott uns in Situationen hineinführt, wo es Probleme gibt mit der Arbeit, wie hier im KZ, dann prüft Gott erst unseren Glauben, unser Vertrauen. Gott sagt erst, entscheide dich, dass du treu bleibst. Und wenn du dich entschieden hast, treu zu sein, dann öffne ich dir die Türen. Nicht vorher. Wenn wir sagen, naja, wenn es geht, dann mache ich es, und wenn es nicht geht, dann mache ich es eben nicht, dann wird es nie gehen. Aber wenn wir uns entscheiden, treu zu sein, dann macht Gott die Tür auf. Wie er die Tür aufmacht, wissen wir manchmal selber nicht. Manchmal überrascht uns Gott mit ganz eigenartigen Dingen. Eine andere Geschichte. Es war in einem meiner vorigen Bezirke. Wir hatten ein Offenbarungsseminar. Da haben wir 24 Abende die Offenbarung studiert. Und das Thema Sabbat kam dran. Und da war ein Ehepaar, 2 Ehepaare. Die beiden Frauen waren Schwestern, waren schon ein bisschen älter. Und die waren begeistert und haben sich entschieden, wir möchten Gott folgen, sie haben ihr Leben Gott übergeben, sie haben den Sabbat erkannt und haben gesagt, wir möchten jetzt den Sabbat halten. Es gab nur ein Problem, die eine von den beiden Frauen, von den Schwestern, war Verkäuferin bei C&A. Gut, und dann ging sie hin und hat dann mit dem Chef gesprochen und hat gesagt, ich möchte gerne samstags frei haben. Und der hat gesagt, geht nicht. Es war Folgendes, sie war 60 Jahre und hatte noch ein halbes Jahr zu arbeiten. Und dann ging sie in Rente. Halbes Jahr sind 26 Wochen, 26 Sabbate. Und der Chef hat gesagt, wenn sie Samstag nicht mehr kommen, werden sie entlassen. Daraufhin ging sie zum obersten Chef und hat den gefragt. Und der hat das Gleiche gesagt. Können nicht frei haben. Samstag ist unser Hauptarbeitstag. Wenn sie nicht kommen, werden sie entlassen. Und es war Folgendes. Sie brauchte das halbe Jahr noch für ihre Rente. Wenn sie also entlassen worden wäre, hätte sie keine Rente bekommen. Ich weiß nicht, wie viel das damals waren. Es waren noch D-Mark-Zeiten. Ich weiß nicht, 800 oder 1000 Mark oder was. Wären weg gewesen. Die gesamte Rente. Sie hätte also ihr Leben, ihre Rentenbeiträge alle umsonst gehabt. Was tun? Sabbat oder Rente? Naja, es war so, sie musste alle 14 Tage arbeiten. Alle 14 Tage war frei. Also es waren 13 Sabbate. Das hätte sie ja sagen können, gut, 13 Sabbate arbeite ich noch und dann halte ich den Sabbat. Wäre das eine Lösung gewesen? Wäre eine Lösung gewesen, aber keine gute. Jetzt habe ich mit ihr am nächsten Dienstagabend, sie hatten Dienstagabends, weiß ich noch genau, Dienstagabends hatten wir unser Seminarabend, da kam sie wieder, hat erzählt davon. Und dann habe ich ihr Folgendes gesagt. Ich habe ihr die Geschichte von Daniel erzählt. Daniel kam nach Babylon, Daniel Kapitel 1, und er sollte dort als Sklave, ist er weggeführt worden, er sollte ausgebildet werden, bekam neue Namen und sollte jetzt von des Königs Speise essen und babylonische Gewohnheiten annehmen. Und dann steht dort, Daniel nahm sich vor in seinem Herzen, dass er das nicht essen würde, was dort angeboten war. Vorher hat er sich entschieden. Und dann steht dort, Gott gab ihm, dass der oberste Kämmerer, der für die Speisen verantwortlich war, ihm gnädig war, dass er andere Speisen bekommen konnte. Und dann gab Gott ihm auch noch, dass er nach 10 Tagen Probezeit besser aussah als die anderen. Und dann gab Gott noch, dass sie nach 3 Jahren noch klüger waren als die anderen. Also er hat sich erst entschieden, treu zu sein. Und dann hat Gott die Türen geöffnet. Es war Folgendes: Als Sklave in Ägypten würde in Babylon hätte bedeutet, wenn er das Essen nicht gegessen hätte, normalerweise hätte es bedeutet, Kopf ab. Er hat sein Leben riskiert für diese Kleinigkeit, in Anführungsstrichen. Aber es war die Treue zu Gott. Und dann habe ich zu dieser Dame gesagt, wenn Sie sich entscheiden, nicht zu arbeiten am Samstag, am Sabbat, für Gott was tun, ich weiß nicht, was er tun wird. Es kann sein, dass Sie Ihre Rente riskieren. Wir müssen auch bereit sein, Opfer zu geben, wenn wir mit Gott leben. Ja? Jesus hat viel geopfert, viel mehr geopfert für uns. Aber was Gott dann tut, das weiß ich nicht. Unsere Aufgabe ist es, dass wir uns entscheiden, Gott treu zu sein. Und Gottes Aufgabe ist es dann, hat er verheißen, für uns zu sorgen. Gut, hat die Frau dann gesagt am Ende des Abends, ich werde am Samstag nicht mehr arbeiten. Wir haben dafür gebetet, im ganzen Kreis. Und eine Woche später kam sie wieder zum Seminar. Und dann erzählte sie, stellen Sie vor, was passiert ist. Am nächsten Tag, am Mittwochmorgen, kam der Personalchef zu ihr, mit dem sie zuerst gesprochen hatte, und sagte ihr, Frau So-und-so, ich habe nochmal darüber nachgedacht, was Sie mir gesagt haben. Offiziell kann ich Ihnen nicht freigeben. Das darf ich nicht, weil mein oberster Chef das verbietet. Aber ich gebe Ihnen folgendes Angebot. Im Dienstplan bleiben Sie stehen, an den 13 Samstagen, aber ich sorge dafür, dass Sie an jedem Samstag tauschen können, dass Sie keinen Samstag mehr arbeiten müssen. Ich bin überzeugt, hätte sie am Abend vorher sich nicht entschieden, Gott hätte das Herz des Personalchefs nicht bewegt. Aber weil sie sich am Abend vorher entschieden hat, ich bin Gott treu, egal was passiert, auch wenn meine Rente dabei drauf geht, hat Gott das Herz des Personalchefs geöffnet. Gott gab ihr, dass er ein offenes Herz hatte und dass er von sich aus ihr das angeboten hat, nicht mehr zu arbeiten und trotzdem nicht entlassen zu werden. Gibt es Zufälle? War das Gottes Segen? Das war Gottes Segen. Gott segnet es, wenn wir uns entscheiden, mit ihm zu leben. Ihn an die erste Stelle unseres Lebens zu setzen. Wenn wirklich Gott unser Erstes und alles ist. Gott will dein Glück. Und der Sabbat, das ist der letzte Punkt, ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Im Hebräer heißt es, folglich steht die versprochene Ruhe, der große Sabbat, dem Volk Gottes erst noch bevor. Denn wer in die Ruhe Gottes gelangt ist, ruht auch selbst aus von seiner Arbeit, so wie Gott ausruht von den Seinen. Wir wollen also alles daran setzen, zu dieser Ruhe zu gelangen. Niemand soll nach dem abschreckenden Beispiel, das damals das Volk in der Wüste gab, durch Ungehorsam zu Fall kommen und von ihr ausgeschlossen bleiben. Das schreibt Paulus im Hebräerbrief. Das heißt, er sagt, der große Sabbat, der Himmel, die Ewigkeit, liegt noch vor uns. Und jeder Sabbat, den wir hier erleben, ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. Ein klein bisschen erleben wir schon von der Schönheit und des fantastischen Lebens mit Gott dort. Und er sagt, das Volk Israel ist damals nicht ins verheißene Land gelangt. Warum? Wegen ihres Ungehorsams. Und das soll uns ein Beispiel, ein abschreckendes Beispiel sein, dass nicht auch wir durch unseren Ungehorsam uns den Himmel verspielen. Jeder Sabbat ist ein Vorgeschmack auf den Himmel. So haben wir diese verschiedenen Bereiche des Sabbats. Ein Tag der Ruhe, ein Tag der Familie, ein Tag der Beziehung mit Gott, ein Tag der Freude, ein Tag der Natur, ein Tag der Befreiung, ein Vorgeschmack auf den Himmel. Es gibt nichts Schöneres, als Sabbat zu feiern, Gott zu erleben, mit Gott mehr und mehr eins zu werden. Der Sabbat ist ein Tag des Segens. Gott will dein Glück. Deswegen lädt Gott dich ein, dass du Ja zu ihm sagst, dass du dich entscheidest, dein Leben ihm zu übergeben, dass er in deinem Leben den ersten und wichtigsten Platz hat und dass du alles andere ihm unterordnest. Sage Ja zu ihm. Er schenkt uns seinen Sabbat jede Woche, für alle gleich. Jeder kann es erleben. Wie entscheidest du dich? Ich wünsche dir, dass du diesen Sabbatsegen erlebst und vor allen Dingen den ewigen Sabbatsegen im Himmel. Amen.